Tagesspiegel.
Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen High Noon des Tagesspiegels. Ich bin Anja Wähler-Schöck, ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels und ich freue mich sehr, heute eine so illustre Runde zu begrüßen zu unserem aktuellen Thema, das natürlich allen unter den Nägeln brennt. Wie erwartet musste gestern François Bayrou, bereits der 5. Premierminister in 3,5 Jahren, musste in Frankreich also seinen Dienst quittieren. Wie geht es jetzt weiter in unserem Nachbarland? Was bedeutet denn die Regierungskrise auch für uns in Deutschland und in Europa? Das sind die zentralen Fragen, die ich heute mit den Expertinnen und Experten des Tagesspiegels im High Noon diskutieren möchte. Ich begrüße dazu im Studio neben mir ganz herzlich Hélène Kohl. Hélène Kohl ist Französin. Sie arbeitet aber seit vielen Jahren als Autorin und Journalistin in Berlin. Unter anderem veröffentlicht sie Le Podcast, ein Podcast, wie der Name sagt, in dem sie auf Französisch die deutsche Politik erklärt oder es zumindest versucht. Vor Ort in Paris begrüße ich ganz herzlich Birgit Holzer. Sie ist die Frankreich-Korrespondentin des Tagesspiegels und Ihnen als Tagesspiegel-Leserin und Leser ist Ihr Name mit Sicherheit bestens bekannt. In Brüssel begrüße ich Sophie Pornschlegel. Sie arbeitet dort seit vielen Jahren zur europäischen Politik, beobachtet sie genau und analysiert sie und ist aktuell Policy Fellow am Think Tank das Progressive Zentrum. Und derzeit in Baden-Württemberg, aber sonst eigentlich in Berlin, nämlich als Research Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ist Jakob Ross. Herzlich willkommen, auch lieber Jakob. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich im Chat mit Ihren Fragen zu beteiligen. Einige von Ihnen tun das ja gerade auch schon ganz eifrig. Legen Sie los und wir versuchen, so viele der Fragen in unserer Diskussion unterzubekommen. Bei unserem letzten High Noon ist die Frage aufgetaucht, verschwinden denn einzelne Fragen? Wenn sie beantwortet wurden oder wenn das Thema beantwortet wurde, dann setzen wir ein Häkchen dran, dann verschieben die sich in den Ordner beantwortete Fragen. Es werden also keine Fragen gelöscht, sondern sie werden beantwortet und dann abgehakt. Birgit Holzer, steigen wir ein. Wie war denn gestern in Paris die Stimmung vor Ort? Gestern Nachmittag hat sich in der Assemblée Nationale die Debatte entzündet. Bayrou hat sich nochmal geäußert, versucht zu verteidigen. Was empfinden gerade die Französinnen und Franzosen?
Ja, also erstmal hallo auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Bayrou war gestern nochmal ganz feurig. Also er hat nochmal alles gegeben in dieser Rede, von der er wahrscheinlich selber wusste, dass es die letzte als Premierminister in der Nationalversammlung sein würde. Es war für niemanden eine Überraschung. Das ist auch der Unterschied zu anderen politischen Krisen der letzten Jahre, Monate, Jahre, wo ein Michel Barnier dann gestürzt wurde. Es war bei Bayrou's, hat man dann am Abend auch gesehen, als die einzelnen Stimmen ausgezählt waren oder als das Votum bekannt war. Es war überhaupt nicht knapp. Also es war ein Scheitern mit Ansage. Und was normalerweise eben passiert, wenn eine Regierung zerbricht oder wenn das Scheitern quasi vor Augen passiert ist, ist eigentlich schon in den letzten 2 Wochen geschehen. Also vor 2 Wochen hat François Bayrou angekündigt, diese Vertrauensfrage zu stellen und er hat sofort eigentlich die negativen Reaktionen der Oppositionsparteien, aller Oppositionsparteien bekommen. Das heißt, die Analyse findet eigentlich schon seit 2 Wochen statt. Und auch die Frage, wie geht's weiter, wird eigentlich schon längst verhandelt. Das ist ein bisschen speziell in dieser politischen Krise, würde ich sagen. Aber trotzdem, Le Monde schreibt heute von einem Ruinenfeld. Le Parisien sagt, also Emmanuel Macron ist steht mit dem Rücken zur Wand. Es fällt natürlich jetzt auch einmal mehr auf den Präsidenten zurück und einmal mehr ist einfach wird auch die Institution quasi in Frage, werden die Institutionen in Frage gestellt. Was kann man tun? Also zusammengefasst, es ist jetzt keine Überraschung da, aber gleichzeitig schon so Bestürzung über die Lage, über diese scheinbar auswegslose Situation.
Hélène Kohl, Birgit Holzer hat es gerade schon auf den Punkt gebracht. Was kann man tun? Welche Optionen stellen sich denn für Präsident Macron gerade überhaupt? Wie kann es denn jetzt weitergehen?
Ja, also dieses Votum gestern hat die Sache ein bisschen geklärt. Die Situation liegt jetzt voll in seinen Händen. Das ist die französische Verfassung. Der Präsident tritt nicht zurück, wenn der Premierminister ein Misstrauensvotum erlebt in der Assemblée Nationale. Der Präsident kann im Amt bleiben Und ich glaube, das ist das Einzige, wofür wir sicher sind, vielleicht heute Mittag, ist, Macron möchte nicht zurücktreten. Und er darf im Amt bleiben. Option Neuwahlen, ja, es ist eine Option. Ich glaube, das ist nicht seine erste Wahl. Er hat das schon erlebt letztes Jahr. Das war tatsächlich nicht eine gute Taktik von ihm. Und die Umfragen zeigen, dass bei Neuwahlen vielleicht wir doch nicht in eine bessere Situation kommen könnten und doch auch immer ein zweites Mal auch keine Mehrheit bekommen würden im Parlament. Also die dritte Option ist natürlich auch die Ernennung einer neuen Premierministerin. Er hat gesagt, er möchte das in den nächsten Tagen tun. Und diese Person wird aber ohne Minderheit regieren müssen und eine Regierung bilden müssen ohne Minderheit im Parlament. Das wurde von Barrou versucht, von Barnier versucht, mit den Konsequenzen und den Folgen, die wir kennen. Diese Mehrheit, da muss man eine Koalition finden irgendwie, diese Mehrheit erweitern, einen linken Lager. Ob Macron das, es ihm gelingt, ist es natürlich die große Frage.
Sophie Pornschlegel, eine Sache, die egal welches Szenario jetzt gewählt wird, ja unverrückbar sein wird, ist die französische Staatsverschuldung. Die Sparpläne Berus waren ja der Stein des Anstoßes jetzt an der Staatsverschuldung, ändert sich ohne sie nichts. Wie stellt sich das denn aus europäischer Sicht dar? Frankreich verstößt gegen die Maastricht-Kriterien. Was müsste eigentlich geschehen, damit das Problem angegangen wird?
Vielleicht ein Punkt zu den Maastricht-Kriterien. Das ist nicht nur Frankreich, der die nicht mehr akzeptiert. Ich meine, sogar Deutschland hat zu hohe Staatsverschuldung, wenn man sich die anschaut. Und das ist seit der Corona-Krise so. Also ich glaube, da darf man auch nicht zu rigide sein, was das angeht. Wir haben aber grundsätzlich ein Problem mit der europäischen Wirtschaft. Und das hat auch zum Beispiel Mario Draghi gesagt in seinem Draghi-Bericht, dass wir enorm Investitionen brauchen. Und es ist natürlich nicht Europa geholfen, jetzt wo wir so hohe Zölle haben von den USA. Und wir merken, dass wir wirklich eine Schwierigkeit hatten, also nicht nur mit der Corona-Krise, sondern auch mit der Ukraine. Wir in Verteidigung investieren müssen. Wir hatten eine Energiekrise und Inflation. Und das ist wirklich ein europäisches Problem. Natürlich ist es bei Frankreich nochmal besonders scharf in dem Sinne, dass wir eine Staatsverschuldung haben von 113% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist Nummer 3 in Europa nach Italien und Griechenland und natürlich die zweitstärkste Wirtschaft in Europa. Also wirklich etwas, wo wir aufpassen müssen. Das ist aber, wie gesagt, auch nicht das einzige Kriterium. Man muss natürlich auch auf Wirtschaftswachstum schauen, auf Infrastruktur, Bildung. Da sieht es nicht ganz so schlecht aus, aber natürlich auch nicht blendend. Peru hat jetzt Sparmaßnahmen von 44 Milliarden für 26 vorgeschlagen. Die Frage ist natürlich aber immer, wo man spart. Und es gab einen Vorschlag zum Beispiel, um auf Vermögende stärker zu besteuern, die Tax Zucman, die ist im Juni diesen Jahres nicht durchgekommen im Senat. Und die meisten Bürgerinnen und Bürger sagen eben, das ist unfair, weil natürlich die unteren Klassen und die Mittelschicht sehr stark besteuert werden und natürlich diese zwei Feiertage gestrichen werden. Und es ist in Frankreich wichtig, Feiertage zu haben, auch weil die Gehälter nicht so hoch sind. Also das muss man auch verstehen im deutschen Kontext. Das Renteneintrittsalter ist zum Beispiel niedriger in Frankreich, aber die Gehälter sind grundsätzlich niedriger. Das heißt, man versucht dann halt eben, und man ist hoch besteuert grundsätzlich, das heißt, man versucht eben, sich das rauszunehmen, indem man vielleicht ein bisschen mehr Urlaub hat, weniger arbeitet und früher in Rente geht. Und das steht jetzt auf dem Spiel tatsächlich.
Jakob Ross, wenn wir mal kurz noch beim Thema Wirtschaft bleiben. Peru hat ja starke Kritik erfahren für seine Vorschläge zum Sparprogramm, sowohl von links als auch von rechts. Was wären denn die Alternativen? Haben diese Parteien denn andere tragfähige Vorschläge gemacht?
Also ich glaube, die allermeisten französischen Wählerinnen und Wähler, auch die Parteien in der Nationalversammlung, wissen, dass Bayrou grundsätzlich recht hat, dass Frankreich sparen muss. Das kann man sich dann beim politischen Gegner nicht so sehr eingestehen, aber eigentlich wissen alle, dass das die Wahrheit ist. Sophie Pornschlegel sagte gerade schon, dass die französische Linke alternativ zu den Vorschlägen von Bayrou die höhere Besteuerung von großen Vermögen, auch von Spitzeneinkommen fordert, anders als die Vorschläge von Bayrou. Die französische Rechte und insbesondere die Rechtsaußen des Rassemblement National sagen, es gäbe große Einsparpotenziale bei den französischen Geldern, die nach Brüssel überwiesen werden oder bei der zum Beispiel Gesundheitsversorgung oder der Wohnungsvergabe an Menschen, die in Frankreich leben, aber keine französischen Staatsbürger sind. Das wird seit Jahren unter dem Stichwort Préférence nationale, also einer Bevorzugung französischer Staatsbürger, diskutiert in der französischen extremen Rechten. Und einen gewissen Vorwurf kann man auch als Deutscher, muss man natürlich vorsichtig sein, auch mit der Geschichte der Eurozonenkrise in Griechenland, aber ich finde doch der französischen Öffentlichkeit machen, denn dafür, dass alle wissen, dass sie sparen müssen, wird eben doch häufig so getan, als könnte man dieses Problem vor sich herschieben. Auch jetzt in den Reaktionen von Bayrou wird so getan, als sei die Lage ja dann doch nicht so schlimm. Dabei gibt es morgen große Demonstrationen, da droht dann Druck auf der Straße zu entstehen, weil es im Parlament keine Lösungen gibt, unter dem Stichwort Bloc en tout. Am Freitag wird eine große Ratingagentur Fitch die französische Bonität, die Bonität des französischen Staates neu bewerten. Da könnte es eine böse Überraschung geben. Und ich finde, da sind jetzt die Reaktionen auch in der französischen Öffentlichkeit teilweise, fehlt mir da eine gewisse Ernsthaftigkeit, weil die Lage dann doch vielleicht nicht dramatisch ist, aber doch sehr schlecht.
Sophie Pornschlegel, dazu kurz eine Frage aus dem Chat, die die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr umtreibt, nämlich: Muss ich mir Sorgen um die Stabilität des Euro machen? Hast du da eine kurze Einschätzung dazu?
Ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin, das muss ich zuerst sagen. Ich glaube, wir sind aber noch nicht so weit. Also es ist ein Problem, auch die politische Instabilität ist ein Problem. Aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir in der Lage sind, wo wir jetzt mit Griechenland waren, 2012, 2013. Also eine Eurokrise haben wir noch nicht. Ich glaube aber, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den gerade Jakob Ross gesagt hat, die Rechten sagen, wir müssen in Europa einsparen. Wir haben gerade in der EU jetzt die Haushaltsverhandlungen, die starten werden, für das nächste EU-Budget von 27 bis 34. Und da braucht man massive Investitionen. Also ich glaube, Austerität ist da der ganz falsche Ansatz, weil es wird eben auch nicht das Defizit des französischen Staatshaushalts gerettet mit 2 Feiertagekürzen. Ne? Also es ist ein Problem von Industriepolitik. Also wir brauchen eine Modernisierung vom Staat, wir brauchen die Infrastruktur, wir müssen in Hightech investieren, wir brauchen Innovation und Forschung. Und da sind wir leider im globalen Wettbewerb, stehen wir nicht so gut da. Natürlich gegenüber China und den USA, auch weil wir eben sehr stark exportiert haben, vor allem Deutschland, und dieser Handel jetzt natürlich oder diese globalen Handelsregeln nicht mehr eingehalten werden. Das heißt, es ist ein bisschen der wilde Westen da draußen. Und das heißt, unser ganzes im Grunde Geschäftsmodell oder Businessmodell, Wirtschaftsmodell muss überdacht werden. Und es ist nicht nur in Frankreich so, sondern auch in Europa. Und ich glaube, natürlich sitze ich auch in Brüssel und sehe das wahrscheinlich aus einer Brüsseler Perspektive. Wir haben ein EU-Binnenmarkt, der sehr stark ist, und diese Stärke muss weiter genutzt werden. Also der muss vertieft werden und wir müssen investieren. Das wird kein Nationalstaat regeln können alleine, und es wird auch nicht der Fall sein, dass Deutschland, wenn die deutsche Wirtschaft es wieder gut geht, dann praktisch sich das auswirken wird auf den Rest von Europa. Kann natürlich sein, aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Lösungsansatz, sondern wir müssen gucken, dass wir den Binnenmarkt wirklich stärken auf europäischer Ebene.
Elaine Kuhl, gerne kurz dazu, und dann würde ich gerne auch 2 Fragen aus dem Chat aufgreifen. Zum einen wird hier Bezug genommen auf Daniel Cohn-Bendit und Klaus Leggewi, die sagen, die Blockierer in Frankreich seien Nihilisten. Die Frage an euch alle, ob ihr diese Einschätzung teilt. Verweigern sich diese Blockierer den sozialen und ökonomischen Realitäten, wird hier gefragt. Und es wird auch eingegangen auf die Äußerung von Beru gestern. Sie können vielleicht das Parlament auflösen, aber nicht die Realität wegwischen. Sind die Franzosen und Französinnen mehrheitlich Realitätsverweigerer? Elaine.
Also zu einer Gefahr für die Eurozone zum Beispiel. Klar, momentan Frankreich finanziert sich auf der Finanzmärkte bei 3,5%. Deutschland zum Beispiel 2,7% und Italien 3,6%. Also deshalb keine gute Situation für Frankreich, aber Frankreich kann sich immer noch finanzieren. Das ist der große Unterschied mit Griechenland vor 10, 15 Jahren. Also es gibt diese Kapazitäten. Ich habe gestern in Le Figaro einen Artikel gelesen, also es gibt diese großen Bankrott in Mexiko im Jahre 1982. Das Problem ist, dass Mexiko abhängig war von den Dollars, und Frankreich hat die Möglichkeit, immer noch Euro, also hat Euro da, und die Wirtschaft ist eigentlich momentan relativ stabil, nicht brillant, aber es gibt schon eine gute Basis. Zu der Frage zum Reform. Es stimmt, jedes Mal, wenn eine Regierung, egal ob von links, rechten, Zentrumslager, kommt mit einer Reform, wir fangen an mit Streiken, mit Demonstrationen und so weiter. Das ist ein Modus operandi in Frankreich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man hat auch gesehen in der Geschichte, es ist möglich, das Land zu reformieren. Ich glaube, das größte Problem in den letzten Monaten, Jahren ist diese, den Stil der Politik. Ich meine, François Bayrou hat noch im Juli, als das Parlament schon in Sommerpause war, seine letzten Vorschläge gemacht zu dieser Haushaltsdebatte. Voll bewusst, dass die Parlamentarier, die Députés aus der Assemblée Nationale, keine Antwort geben konnten sofort. Und das ist auch schon irgendwas, dass die Leute sagen, so macht man das nicht. Und in einer Situation, wo man in der Parlament keine Mehrheit hat und zwei große Blöcke, extrem links und extrem rechts, die sehr laut sind, dann ist es schon ein Affront. Und da ist die Konfrontation schon angesagt. Also, und ich glaube, viele Französinnen und Franzosen erleben das auch. Also bei dem Rentenreform, dass der Präsident, sagen wir mal die Premierministerin damals, aber also im Auftrag des Präsidents, immer wieder diesen sogenannten Artikel 49.3 benutzt hat, das erlaubt, dass ein Gesetz durchgeboxt wird, ohne Debatte und ohne Abstimmung im Parlament. Das wurde schon als eine Hochfeige genommen für die parlamentarische und für die demokratische Stimmung im Land. Und ich glaube, das ist jetzt momentan das größte Problem. Macron ist gescheitert. Er hat es nicht geschafft, ein gutes politisches Klima in Frankreich zu schaffen, indem er alle Lager zuhört und so weiter. Er regiert allein. Und das ist, jetzt sieht er eigentlich die Konsequenzen davon. Er wird alleine entscheiden müssen, wie gehen wir weiter.
Birgit Holzer, Jakob Ross hat gerade schon die anstehenden Proteste angedeutet. Was erwarten Sie denn morgen in Paris? Wir hatten schon alles gehört von Generalstreik, flächendeckende Lähmung des Landes. Wie gehen Sie in den morgigen Tag?
Das ist ja spannend jetzt erstmal. Es ist ein bisschen schwer vorherzusehen. Also der noch Innenminister oder vielleicht auch noch weiterhin Innenminister Bruno Retailleau hat eine sehr starke Präsenz von Polizei angekündigt und auch sehr harte Antworten. Er ist selber ein Hardliner, also er möchte auch irgendwie sein Profil schärfen. Das heißt, da wird es auf jeden Fall, da ist man auf jeden Fall vorbereitet. Diese Mitglieder, wenn man das so nennen kann, dieser Bewegung Bloc en Tout, wollen vor allem das Land lahmlegen. Also es gab auch die Diskussion, an dem Tag nichts einzukaufen, sogar Geld abzuheben, damit es den Banken nicht zur Verfügung steht und eben zu blockieren. Man muss jetzt morgen abwarten, wie viele sie eigentlich sind. Ja, im Internet entstanden, diese Bewegung, ursprünglich wohl eher aus Rechtsextremen, es ging zumindest von einem rechtsextremen Konto aus. Jetzt haben sich da sicherlich viele andere angeschlossen. Ich habe gesehen, eine Studie zeigt, dass es sehr viele Wähler von LFI, also La France Insoumise, das unbeugsame Frankreich von Jean-Luc Mélenchon sind. Es weckt natürlich ein Trauma. Das ist das Trauma der Gelbwesten, die ab Herbst 2018 Kreisel lahmgelegt oder an Verkehrskreiseln im ganzen Land demonstriert haben, die dann samstags in die Metropolen fuhren und da eben auch demonstriert haben, protestiert haben und sehr viel erreicht haben, auch von Macron. Teils waren da auch gewalttätige Demonstranten dabei und die ganze Welt oder ganz Europa hat auf Frankreich geschaut und in Frankreich hat man angstvoll auf diese Samstage geblickt. Und jetzt versucht man so ein bisschen eine Verbindung zu machen oder schon mal die Parallele zu machen. Ich würde noch mal gern diesen Punkt aufgreifen, trotzdem mit den Nihilisten. Also was sind das für Leute, die alles blockieren wollen? Es war auch bei den Gelbwesten relativ schwer, eine Linie rauszufinden. Also das sind Menschen mit ganz viel verschiedenen Beweggründen. Aber was man schon immer rausgehört hat und wo ich sogar ein bisschen eine Lanze für diese Blockierer brechen würde, auch wenn ich nicht glaube, dass das eine Lösung ist, ist, dass es ganz vielen an sozialer Gerechtigkeit mangelt. Also dass viele sagen, dieses System, so wie es ist, ist unfair. Und jetzt dieses Sparbudget von François Bayrou wurde als unfair angesehen, weil es ja Emmanuel Macron war, der eben die Reichensteuer sozusagen abgeschafft hat, der Unternehmen, die allerdings im Vergleich gleich besteuert sind, aber trotzdem den Unternehmen entgegengekommen ist mit Senkung der Abgaben und der Steuern. Und das empfinden eben viele als unfair, als ungerecht. Und immer soll die Mittelklasse draufzahlen sozusagen, jetzt ein bisschen polemisch ausgedrückt. Und ich glaube, da ist eben schon auch Luft jetzt für die nächsten Wochen der Verhandlungen. Die Sozialisten haben ein Gegenbudget vorgelegt, sehr, sehr schnell, vor einer Woche schon, und gesagt, man muss nicht so schnell sparen, man muss das Defizit nicht so schnell abbauen, man muss es abbauen, aber man muss die soziale Gerechtigkeit im Blick halten. Und ich glaube, dass sich so diese politische Krise, institutionelle Krise vielleicht, schon verbinden lässt, auch mit dem, was vielleicht auf den Straßen passiert, dass da in einem Teil der Bevölkerung einfach der Wunsch da ist, dass man ja für mehr Ausgleich sorgt. Und für einige der Linken ist es auch schwierig, und damit ende ich, dass sie quasi immer als verantwortungslos dargestellt werden, wobei es Macron war und seine Regierungen, die jetzige Situation provoziert haben, die schwierige Budgetsituation Frankreichs. Es geht zu großen Teilen auf Macron zurück.
Ja, ganz kurz, Hélène, würdest du zustimmen? Ist Macron schuld, dass die französische Staatsverschuldung so hoch ist?
Also er hat tatsächlich diese quoi qu'il en coûte Politik gemacht während der Corona-Pandemie, was eigentlich, glaube ich, damals auch gut war. Also den Lockdown in Frankreich war viel strenger als in Deutschland. Man wurde richtig mal stundenlang eingesperrt. Man durfte nur eine Stunde pro Tag rausgehen. Und das war natürlich für die Wirtschaft, aber auch für die ganz normale Situation der Familien ganz kompliziert. Und er hat massiv die Wirtschaft, aber auch die Familien unterstützt, Kultur, also Theater, Kino und so weiter. Dann kam natürlich während die erste Phase der Ukraine-Kriege mit dem Inflation, die starke Inflation, insbesondere bei den Strompreisen, hat er auch die Strompreise gedeckelt. Das ist alles Maßnahme, die man damals erwartet hat. Aber tatsächlich, dann guckt man auch, also wie er das Geld ausgegeben hat. Ich glaube, vielleicht doch nicht so verkehrt. Aber die Frage ist, wo kommt denn das Geld her? Und da kommt man zu dieser Debatte zu, ist das gerecht, dass die Überreichten in der französischen Regierung, also man spricht von Leuten, die mehr als 100 Millionen Euro als Vermögen haben, dass sie auch so wenig versteuert sind. Und diese Tax Zückmann zum Beispiel, das die Sozialisten jetzt bevorzugen, würde sagen, die zahlen da 2% Steuer auf diese hohen Vermögen. Ich glaube, das liegt daran, also ich glaube, Birgit Holzer hat da total recht. Also ich meine, von Anfang an, das ist ein bisschen péché original von Emmanuel Macron, diese Streichung von dieser Vermögenssteuer. In den Wochen, kurz nachdem er an die Élysée-Palast kam, das hat ein bisschen eine Hypothek gelegt auf alles, was er danach machen wollte.
Sophie Pornschlegel, das ist ja auch ein leidenschaftliches Thema von dir, Demokratiedefizit und soziale Gerechtigkeit. Was müsste denn Macron jetzt tun, um den Menschen ein bisschen die Hand zu reichen, um zu versuchen, dass das Rassemblement National nicht noch stärker wird durch diese Krise?
Das Erste, was er machen könnte, ist das Parlamentswahlergebnis von letztem Jahr mal wirklich, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade einen ganz starken Echo, ich schalte mich aus, ich hoffe, ihr hört mich dann nochmal. Also als Erstes könnte er praktisch das Ergebnis von der Parlamentswahl vom letzten Jahr einfach in Kauf nehmen, weil da hatten tatsächlich die Linken, also der Nouveau Front Populaire, das waren die Linksextremen von Mélenchon, mit den Sozialisten und den Grünen gewonnen. Die hatten 178 Sitze gewonnen. Das war noch vor Macron, die hatten nämlich 150, und vor dem Rassemblement National, im Endeffekt sind sie jetzt mit Verbünden 140. Das heißt, man hat gesehen, dass die Franzosen bei der Parlamentswahl im Juni 2024 ganz klar eine linkere Regierung haben wollten. Wahrscheinlich auch als Reaktion darauf, dass er doch eine sehr zentrumsrechts Politik gefahren war in den letzten Jahren. Und dieses Ergebnis hat er nicht beachtet, weil danach gab es ganz lange Koalitionsverhandlungen sozusagen. Also keine richtige Koalitionsverhandlung, aber Gespräche mit den verschiedenen Parteien. Und im Endeffekt kam Michel Barnier raus, der eher zentrumrechts ist auch, der 3 Monate geblieben ist. Dann ist er gestürzt aufgrund des Haushalts und dann kam François Bayrou, das ist ein Zentrist von Modem. Also im Grunde hat er nicht wirklich die das Wahlergebnis anerkannt und das wäre praktisch ein erster Schritt, den er machen könnte. Ich weiß, es gibt jetzt Gespräche mit den Sozialisten von Olivier Faure, um zu gucken, ob man da eben Mehrheiten findet vielleicht für den Haushalt vom nächsten Jahr und für die Sparmaßnahmen. Das wäre, glaube ich, eine erste Sache. Das Zweite ist, und da würde ich Birgit Holzer wirklich recht geben, es gibt einen extremen Frust, nicht nur mit der Politik von Macron, die sehr zentralistisch ist und ein bisschen sehr präsidential, fast jupiterien, sagt man, also sehr königlich, aber eben auch die Tatsache, dass wirklich die Mittelschicht sehr stark besteuert wird. Ich habe nochmal die Zahlen mir angeschaut. In Frankreich ist wirklich die Armut extrem gewachsen und die Ungleichheit auch. Also wir haben 15% der französischen Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze liegt. Also das sind 1200 Euro netto pro Monat. Das ist wirklich nichts. Das sind fast 10 Millionen Menschen. Das heißt, das Land wird ärmer und es wird natürlich nicht da gespart, wo man es möchte. Deswegen kann ich irgendwo auch den Frust verstehen. Gleichzeitig stimmt es natürlich auch, was Jakob Ross gesagt hat, irgendwo muss eingespart werden. Und das ist natürlich schwierig, dann die Prioritäten richtig zu setzen, wenn man natürlich auch zum Beispiel in die Verteidigung investieren möchte. Da gehen nämlich die Ausgaben weiter hoch. Für nächstes Jahr sind plus 3,5 Milliarden Euro in Verteidigungsausgaben geplant. Also es wird weiter hochgehen, natürlich weil die NATO es auch möchte und weil wir natürlich das Problem haben, dass die USA uns nicht unterstützen. Das heißt, es ist wirklich eine Frage, wie man diese Prioritäten richtig setzt. Aber vor allem geht es auch jetzt darum, dass die verschiedenen politischen Parteien, und es gibt sehr viele in einem fragmentierten Parteienlandschaft, sich zusammensetzen und da eine Antwort finden. Also die müssen sich leider ein bisschen zusammenreißen und versuchen auch eine Koalitionskultur herzustellen, auch wenn es in dem Land wirklich nicht gegeben ist.
Auf die außenpolitischen Fragen kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Jakob Ross, Sophie Pornschlegel hat schon angedeutet, es gibt ja sehr viele Parteien in Frankreich. Einige von denen haben auch gleich gesagt, dass sie jedenfalls nicht bereit wären, einen sozialistischen Premierminister zu akzeptieren. Wie könnte man denn da hinkommen oder was wären Alternativen, was könnte ein möglicher Konsens sein, um diese verschiedenen Strömungen zu vereinen?
Ja, um so ein bisschen darauf aufzubauen, was Frau Pornschlegel gerade sagte. Es gab ja im vergangenen Jahr auch schon in Frankreich die Stimmen, die nach der Auflösung der Nationalversammlung und angesichts dieser Blockade, die es dort gibt, weil eben sich drei recht ähnliche Blöcke gegenüberstehen, die partout nicht miteinander arbeiten wollen, ob man dann nicht zu einer neuen Parlamentskultur kommen kann. Das war im vergangenen Sommer so ein bisschen der Sound in Paris. Wir müssen deutscher werden, wir müssen einen Koalitionsvertrag abmachen, wir müssen Kompromisse finden, wir müssen aufhören, in diese Schwarz-Weiß-Politik immer wieder reinzufallen. Das geben die vergangenen Monate jetzt natürlich nicht her. Das gibt auch Bayrou nicht her mit seinem Stil. Und dass er jetzt gestern Abend gestürzt wurde, zeigt für mich, dass diese Kompromisskultur bisher nicht entstanden ist. Und ich bin auch extrem skeptisch, dass das noch unter Macron jedenfalls passieren kann. Er hatte ja 2017 in seinem ersten Präsidentschaftsprogramm angekündigt, dass er zum Beispiel das französische Wahlrecht reformieren möchte, einen Teil Mehrheitsverhältniswahlrecht in die Legislativwahlen einführen möchte. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Da fehlt ihm die Zeit, da fehlt ihm die Legitimität für. Das wird der nächste oder die nächste Präsidentin angehen müssen. Aber auch heute Morgen und gestern Abend schon waren eben einige im Parlament darauf bedacht, wenigstens nochmal zu versuchen, die verschiedenen Parteien zusammenzubringen. Der ehemalige Premier Gabriel Attal zum Beispiel hat vorgeschlagen, dass man es anders macht als jetzt in den vergangenen Malen, dass man nämlich sich zuerst auf ein gemeinsames Programm einigt, Mitte links, Mitte rechts, die Zentrumsparteien und erst dann nach einem Kandidaten sucht, der dieses Programm ins Parlament einbringen kann, dort Mehrheiten organisieren kann, einen Haushalt für das kommende Jahr verabschieden kann. Die Präsidentin der Nationalversammlung, Yael Braun-Pivet, hat sich angeboten, dass sie diese Rolle übernehmen könnte als Koordinatorin dieser Gespräche. Ob sich aber Präsident Macron darauf einlässt, da würde ich ein großes Fragezeichen hintersetzen. Offensichtlich gefällt sich der französische Präsident jetzt wieder in dieser Rolle als Königsmacher, lässt erstmal die verschiedenen Partei- und Fraktionschefs in der Öffentlichkeit sich positionieren und wird dann offensichtlich in den kommenden Tagen einen neuen Premierminister auswählen.
Ihnen, stimmst du Jakob zu? Bleibt Macron der Königsmacher?
Ja, aber ein Königsmacher bietet wenig Spielraum. Sehr wenig Spielraum. Und Ich glaube, das haben wir eigentlich seit 2 Jahren gesehen, seit den letzten Präsidentschaftswahlen. Also Frankreich hat keine Kompromisstradition, also diese Koalitionstradition. Es gab diese große Debatte, das habe ich in meinem Podcast selber angesprochen, im letzten Sommer, braucht die französische Politik ein bisschen mehr deutsche Akzente.
Ich glaube, es war sogar eine deutsche Delegation in Paris, um zu sagen, so macht man Koalitionsverhandlungen.
Genau, also diese Mode d'emploi, das so könnte es funktionieren. Fakt ist, das ist nicht passiert. Und ich sehe da wenig Chancen, muss man sagen, weil im März nächstes Jahr sind schon die Kommunalwahlen. Frankreich fällt in einem Block, also alle Städte, alle Kommunen in Frankreich auf einmal. Das ist schon ein sehr wichtiger Moment, weil da kann man schon sehr gut die Stimmung in der Wählerschaft auch messen. Und das bedeutet, dass man schon im Dezember im Wahlkampf kommen wird. Und da ist schon wieder die große Stunde der Ideologien. Große Stunde der Auseinandersetzung, der politischen Auseinandersetzung. Das bedeutet, man sollte einen Kompromiss jetzt schon bauen, also im Oktober, November. Im Dezember maximal muss man für den Haushalt auch wählen im Parlament, ansonsten als Frankreich kein Haushalt. Ich glaube, diese Zeit ist leider zu kurz und den Spielraum für Macron auch sehr, sehr kurz. Deshalb möchte er auch keine Neuwahlen. Also Neuwahlen könnte er ankündigen für also im Dezember für März, da könnte man Kommunalwahl und Parlamentswahl zusammen machen, aber mit dem großen Risiko, dass das natürlich sein Lager komplett zerstört. Das ist für ihn keine Option, für ihn keine gute politische Lösung und Option. Aber Marine Le Pen hat gestern an der Assemblée Nationale gesagt, es ist nicht eine Frage von Option, das ist jetzt seine Pflicht, eine Mehrheit für Frankreich zu finden.
Birgit Holzer, wenn wir mal aufs Rassemblement National blicken, auf Marine Le Pen, war für die gestern ein großer Feiertag. Haben die das Gefühl, dass ihr Auftrieb jetzt noch weiter zunehmen wird?
Ja, es ist natürlich, hat das Rassemblement National erstmal erreicht, was es wollte. Eine ultimative Schwächung des Präsidenten, auch der Regierung. Marine Le Pen hat die Strategie ein bisschen geändert. Also noch bei Michel Barnier, der ja der erste Premierminister nach den neuen Parlamentswahlen vor einem Jahr war, hatte so eine Art Duldung am Anfang. Dem hat sie versprochen, vielleicht stürzen die nicht sofort. Seitdem hat sich Marine Le Pen und dadurch auch ihr Lager total radikalisiert. Sie sagt inzwischen, wir stürzen jeden Premierminister, wir geben niemandem mehr eine Chance, außer eben jemandem, der aus unserem Lager kommt. Sie hat klar auch die Auflösung der Nationalversammlung anvisiert, obwohl sie dann ihr eigenes Mandat verlieren würde. Das hat sie wohl als nicht so dramatisch erachtet, sondern sich eher sogar als eine Art Märtyrerin hingestellt.
Nur kurz zur Erläuterung für unsere Zuschauer. Also sie würde ihr eigenes Mandat verlieren, weil sie nicht mehr antreten dürfte wegen des Urteils, das gegen sie verhängt wurde.
Genau. Just gestern kam auch das Datum für ihren Berufungsprozess. Also relativ früh schon, im Januar fängt er an, nächsten Jahres. Also dann werden die ganzen Vorwürfe wegen Korruption wieder aufgerollt. Es ging also um Posten im EU-Parlament, Oder um Scheinposten im Grunde. Also Leute aus der Partei wurden als EU-Parlamentarier bezahlt, ohne dort gearbeitet zu haben. So lautet der Vorwurf. Diese ganzen Justizprobleme haben Marine Le Pen radikalisiert. Sie ist auch ein bisschen weggegangen von dieser Strategie, dass man ja bestimmte Schichten eigentlich beruhigen will. Dass man sagen will, wir sind nicht für Instabilität, sondern wir stehen für politische Stabilität. Das heißt, wir stürzen nicht jeden Premierminister, egal wer da kommt. Das hat sich ein bisschen geändert, aber gleichzeitig, ja, kann sie eben auf sehr, sehr gute Umfragewerte blicken. Also bei Neuwahlen hätte das nicht unbedingt geheißen, dass ihre Partei eine Mehrheit bekommen hätte. Das sah jetzt im Moment nicht so aus, aber insgesamt hat sie und ihr junger Parteichef Jordan Bardella sehr gute Umfragewerte und kann sich da einiges erlauben. Und diese Frust, die einfach da ist im Land, die kann sie sehr, sehr gut und besser als eigentlich alle anderen Parteien aufsaugen, für sich verwenden, ohne viele neue Vorschläge zu machen.
So, Sophie Pornschlegel, wäre es eine Ultima Ratio vielleicht, dass Macron dem Rassemblement National sagt, dann soll eben Jordan Bardella Premierminister werden und schauen, wie er eine Mehrheit zusammenbekommt?
Ja, das befürchten viele. Ich frage mich, ob das, ob er es macht oder nicht. Also Jordan Bardella ist noch relativ jung. Außerdem ist es natürlich immer ein extremes Risiko, weil wenn Rechtsextreme an der Macht sind, dann sind sie an der Macht. Also das darf man auch nicht vergessen. Man hat immer die Tendenz zu sagen, wenn man Rechtsextreme an die Macht lässt, dann sieht man ja, wie inkompetent sie sind und dann kann man sie irgendwie noch, dann irgendwie stürzen. Aber das Problem ist, politische Macht funktioniert so, dass wenn man einmal an der Macht ist, kann man natürlich auch Demokratie abschaffen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip nochmal. Das heißt, ich weiß nicht, wie Risiko, also Macron ist relativ risikoaffin. Es könnte sein, dass er das tut, um halt sicherzustellen, zu zeigen, die Rechtsextremen haben es auch nicht besser geschafft bis zur Präsidentschaft 2027. Vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Die Anschuldigungen gegen Marine Le Pen sind kein Vorwurf. Das wurde festgestellt von in einem Prozess. Also sie hat über 7 Millionen Euro Betrug gemacht, indem es Scheinanstellungen gab im Europäischen Parlament. Also das ist immer so ein bisschen ironisch, weil sie davor immer gesagt hat, dass ja ganz nach amerikanischem Beispiel, das ist ein Swamp sei, also dass die französische Politik doch so korrupt sei, sie aber nicht. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu unterstreichen. Und noch ein Punkt, um das in den europäischen Kontext zu setzen. Die französische politische Instabilität ist extrem problematisch, weil es natürlich ein großes europäisches Land ist und wir brauchen eine starke deutsch-französische Partnerschaft jetzt, um auf EU-Ebene voranzugehen. Es ist aber ganz im Trend. Also wenn man sich die anderen Länder anschaut, in Polen wurde gerade ein neuer Präsident gewählt, der rechtsextrem ist von der PiS-Partei. Das heißt, Tusk ist in der Zwickmühle und kann wenig durchbringen. In Spanien ist Pedro Sanchez wirklich unter Druck, auch mit Korruptionsskandalen. In den Niederlanden ist gerade die Regierung gestürzt worden. Und in der Ampelregierung, kurz vor den Bundestagswahlen am Anfang des Jahres, lief es in Deutschland auch nicht so gut. Also wir haben wirklich das Problem überall in Europa. Das ist einfach intern die politischen Systeme keine Stabilität hervorbringen. Und das ist ein wirklich großes Problem. Beides bedeutet, dass die Staats- und Regierungschefs dann immer innenpolitisch sich beschäftigt sind oder eben nichts vorangeht und auf Europaebene eben auch nicht. Und ich wohne in Belgien und kann sagen, es kann auch natürlich ohne Regierung weitergehen. Wir sind da Spezialisten davon in Belgien. Aber das ist natürlich bei Ländern wie Deutschland und Frankreich schon problematisch.
Dazu kurz Jakob Ross und dann Ellen.
Ja. Ja, zwei, drei Anmerkungen zu dem, was jetzt gerade gesagt wurde, zu den Optionen und dem Blick aufs Rassemblement National. Zunächst plädiere ich immer dafür, ich weiß, das ist umstritten, aber Jordan Bardella ist aus meiner Sicht kein Rechtsextremist. Und französische Extremismusforscher, Leute, die wirklich seit Jahrzehnten sich mit der extremen Rechten beschäftigen, sagen, wir leben mit dem Risiko, dass er sich als Extremist rausstellt, wenn er an der Macht ist. So wie er auftritt, ist er kein Extremist. Also der möchte nicht mit Gewalt an die Macht kommen. Man kann den als Rechtsaußen bezeichnen, vielleicht als radikal. Aber Jordan Bardella ist von Jean-Marie Le Pen, dem Vater von Marine Le Pen, ist der weit weg. Hat wirklich mit dieser extremen Rechten, der alten Rechten, der 50er, 60er, 70er Jahre in Frankreich nichts mehr zu tun. Will Bardella Premier werden oder ist das eine Option für ihn überhaupt? Aus meiner Sicht nicht. Denn bevor Jordan Bardella und das Rassemblement National nicht eine eigene absolute Mehrheit in der Nationalversammlung haben, hätten sie ja nichts damit gewonnen. Also sie würden entzaubert im Amt. Macron würde ihn sozusagen nach Matignon holen, würde dann versuchen, bis 2027 zu zeigen, was ja vermutlich richtig ist, dass das Rassemblement National sehr gut darin ist zu kritisieren, aber keine eigenen Lösungen hat. Das heißt, das Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella haben überhaupt kein Interesse, in irgendeine Verantwortungsposition zu kommen. Sie müssen sich im Grunde ja nur zurücklehnen, denn das Problem ist ja in Frankreich, und das schließt daran an, was meine Vorrednerin sagte, genauso wie in vielen anderen europäischen Staaten, dass eben immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass die Mitteparteien keine Lösungen mehr finden, dass die wirtschaftliche Rezession sich fortsetzt, dass Europa abgehängt wird. Das heißt, die beste Position für Rechtsaußenparteien wie das Rassemblement National ist ja die der abwartenden Beobachter, die sich anguckt, wie es in Frankreich immer schlimmer wird, wie die wirtschaftliche Situation auch schlimmer wird. Marine Le Pen und ihre Parteikolleginnen und Kollegen auch heute Morgen in den Medien sagen immer wieder und wiederholen das wirklich, wir haben mit der Situation nichts zu tun. Wir sind die Kraft in Frankreich, die in den vergangenen 51 Jahren, in denen es nicht gelungen ist, einen konsolidierten Haushalt zu verabschieden, nicht an der Macht waren. Wir sind die einzige kredible Alternative. Es gibt auch LFI auf der Linksaußen, die waren auch nicht in Regierungsverantwortung. Aber das wird ja immer mächtiger als Narrativ, wenn gleichzeitig eben diese vielen anderen Parteien, die alle in der einen oder anderen Form in den vergangenen Jahren mitregiert haben, es eben nicht mehr schaffen, Haushalte zu verabschieden, Regierungsmehrheiten stabile zu beschaffen. Das heißt, im Grunde genommen wird aus meiner Sicht das Rassemblement National einen Teufel tun, sich jetzt vor 2027 in irgendeine Verantwortungsposition zu bringen, sondern wird abwarten.
Kurz zur Einordnung, LFI, La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon auf der extremen Linken. Ich habe einen stummen Dissens von Sophie Pornschlegel zur politischen Einordnung von Jordan Vallella gesehen, aber erst Ilen.
Ja, also zu europäische Konsequenzen für zu dieser Krise in Frankreich, also politische, institutionelle, soziale und finanzielle Krise. Also das ist, glaube ich, auch schon zu betonen. Ja, also wir haben seit die neue Koalition jetzt an die Macht hier in Berlin ist, so eine neue Geist zwischen Paris und Berlin. Also Friedrich Merz hat vor 10 Tagen von dem Geist von Toulon gesprochen. Eben da war der gemeinsame Ministerrat in Toulon. Frankreich, Deutschland erleben ein Reset ihrer Beziehungen. Also wir wollen mehr miteinander tun und intensiver. Und es gab tatsächlich in Toulon auch 8 gemeinsame Roadmaps und 20 große Projekte, die einfach mal vorgestellt wurden. Also man möchte schon zusammenarbeiten. Die Frage ist, mit wem macht man das hier in Deutschland? Mit welchem Partner, wenn die Minister, die in Toulon waren, aus französischer Seite, nicht mehr im Amt sind ab heute? Das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Nichtsdestotrotz muss man, also man muss auch ein bisschen mittelfristig die Situation gesehen. Also kurzfristig ist es kein Problem, weil ich glaube, die großen gemeinsamen Projekte, die wir zusammen machen wollen, das funktioniert, egal wer ganz konkret an die, also Regierungschef in Frankreich wird. Also solange Emmanuel Macron an der Macht ist, dann hat man auch diese Wille, diese politische Wille, auch was im europäischen Sinn zusammen zu machen. Die Frage ist aber mittelfristig, was passiert, wenn Macron geht? Und dann natürlich, und wenn die Französinnen und Franzosen tatsächlich an die Macht jemanden bringen, der nicht in dieser europäischen Sicht mit Deutschen arbeiten möchte. Das ist eine Hypothese, die auf jeden Fall glaubwürdig ist mittlerweile. Und da ändert diese Krise eigentlich nicht. Also wir wissen schon seit mehreren Jahren, dass Macron 2027 gehen wird. Und diese Fenster an Möglichkeiten, diesen Spielraum als Europäer zusammen deutsch-französisch zu arbeiten, ist sehr, sehr klein. Und das weiß auch, glaube ich, Friedrich Merz ganz klar. Er muss schnell was machen mit Frankreich, weil ich habe heute gehört in den Podcast von Le Monde, der Kollege meinte, in einem Jahr ist schon Präsidentswahl in Frankreich. Ich so, was, nicht in einem Jahr, das ist eher in 18 Monaten, aber stimmt, in einem Jahr sind wir voll im Kampf. Wahlkampfmodus und dann ist gar nichts mehr möglich zu machen. Deshalb sage ich doch, es ist schon ernst für das deutsch-französische Zusammen, für die deutsch-französische Zusammenarbeit, für Europa, wenn Frankreich nicht ein guter Partner ist, Macron trotz allen inneren, innenpolitischen Schwierigkeiten ist ein guter Partner und deshalb sollte man schnell was machen. Die Frage ist natürlich, man soll auch das nach Macron-Zeit vorbereiten und ich glaube, das muss auf jeden Fall Merz im Kopf haben. Auf jeden Fall handeln und planen, was passiert danach.
Hier gibt es eine Frage im Chat jenseits der politischen Ebene und zwar, wie können junge Menschen stärker in die Gestaltung der deutsch-französischen Zusammenarbeit eingebunden werden, damit die Partnerschaft auch in 30 Jahren noch trägt? Hast du da einen Vorschlag, Ellen?
Sich treffen, miteinander reden, Freude dabei haben, also Urlaub, Camp, Jugendcamp. Also ich würde auf jeden Fall sagen, die Zivilgesellschaft stärken und diese Jugendarbeit stärken. Das ist vielleicht, was ich vermisse seit diesem deutsch-französischen Ministerrat in Toulon. Also es war sehr technisch, künstliche Intelligenz, Clouds und Verteidigung und so weiter. Aber wir müssen die Zivilgesellschaft stärken. Ich sage es immer, klar, lernen immer weniger Leute in Deutschland die französische Sprache und umgekehrt in Frankreich. Aber wir haben noch nie in der ganzen Geschichte unserer beiden Länder so viele deutsch-französische Familien gehabt. Und da sind die Vermittler, da sind die Brückenbauer. Und wir werden die ultimative Schilder sein, wenn es zu Konflikten gehen könnte.
Sophie Pornschlegel, hier wird im Chat noch gefragt, hätte man als deutsche Regierung in der Vergangenheit nicht auf den einen oder anderen Vorschlag von Frankreich bzw. Emmanuel Macron eingehen sollen in der außenpolitischen Zusammenarbeit oder innenpolitischen Zusammenarbeit, um als Europas Achse Stärke und Selbstständigkeit zu gewinnen? Vielleicht kannst du das auch vorwärtsgewandt beantworten. Gibt es vergossene Milch, aber was kann vorwärts geschehen?
Ja, es gibt viel vergossene Milch seit der Sorbonne-Rede von Macron. Das ist ja wirklich die europapolitische Rede war bei seiner ersten Amtszeit. Und da gab es natürlich keine deutsche Antwort drauf, weder von Merkel noch von Scholz. Scholz hatte dann die Prager Rede gehalten, 22, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls war das so ein bisschen eine Antwort, aber natürlich viel zu spät. Und das Problem war, dass Macron dann gemerkt hat, mit Deutschland kann man dann doch nicht so viel machen. Da waren sehr viele, ich würde auch sagen, gute Vorschläge drin, um Europa voranzubringen. Da ist wenig umgesetzt worden tatsächlich. Und es stimmt schon, dass jetzt mit März hoffentlich dann ein bisschen mehr, bisschen mehr Ambition drin ist. Wir haben schon auch gesehen, dass sie zum Beispiel sich zu digitaler Souveränität geäußert haben. Ich bin ein bisschen skeptisch zum Beispiel, was die Klimaagenda angeht, weil da scheinen sich Merz und Macron sehr einig zu sein, den Green Deal komplett abzuschaffen. Das ist natürlich eine Frage, ob das dann eine gute Kooperation ist oder in die richtige Richtung geht angesichts der Klimakrise. Aber man sieht schon, dass es vielleicht ein bisschen besser geht. Was die Zeitleisten angeht, ist es natürlich sehr eng, weil, wie schon gesagt wurde, gibt es die Kommunalwahlen in Frankreich 26 und die Präsidentschaftswahlen 27. Und es muss auch vor allem auf deutscher Ebene ein gutes Verständnis geben, auch innerhalb der Koalition, weil in der Ampelkoalition lief es nicht gut. Da hat man auch viele interne Probleme nach Europa externalisiert, zum Beispiel zum EU-Lieferkettengesetz. Das ist in Brüssel sehr schlecht angekommen. Also da hoffe ich auch sehr, dass die deutsche Europapolitik einfach ein bisschen geeinter ist und ein bisschen klarer in der Vision. Einen letzten Punkt muss ich machen, weil ich nicht einverstanden war. Jordan Bardella ist klar rechtsextrem. Ich durfte ihn sogar 2019 treffen und muss sagen, habe ihn dann auch live, durfte ihn interviewen und seine Ansagen sind sehr klar rechtsextrem. Also zum Beispiel ist er auch ein großer Verfechter der Theorie vom großen Austausch, die ja wirklich identitär und rechtsextrem ist. Es stimmt natürlich, dass die RN vor allem mit Marine Le Pen eine Entdiabolisierung oder eine Entverteufelung Prozess durchgemacht hat, um eben weniger radikal darzustellen. Ich würde aber sagen, das ist so ein bisschen wie bei der AfD, die sich radikalisiert hat. Das ändert sich natürlich. Und es ist natürlich immer die Frage, ob das dann auch ernst gemeint ist oder nicht. Wenn man sich aber die Geschichte dieser Partei anschaut, die ja wirklich aus einer nationalsozialistischen Ideologie kommt, und auch wenn Jean-Marie Le Pen jetzt nicht da ist, diese Tradition bleibt behalten. Ich werde also sehr vorsichtig mit so einer Partei zu arbeiten. Und es ist auch nicht, weil auf einmal es jetzt akzeptierter ist innerhalb der Mehrheitsgesellschaft. Das hat sich ja alles nach rechts verschoben. Man sagt in der Politikwissenschaft, das Overton-Fenster hat sich verschoben. Also viele Sachen, zum Beispiel in der Migrationspolitik, sind ja auch akzeptabler geworden. Was davor als radikal galt, ist es kein Grund, Rechtsextreme nicht Rechtsextreme zu nennen, aus meiner Sicht.
Jakob Ross, ich lasse das mal so stehen. Ich würde gerne noch mal auf die Außenpolitik schauen. Sabine von Oppeln stellt hier im Chat die Frage, welche Konsequenzen hat die Regierungskrise in Frankreich denn für die Unterstützung der Ukraine und für die Bestrebungen zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Europäer?
Das ist eine sehr gute Frage. Hallo Frau von Oppeln, schön, dass Sie auch dabei sind. Das ist wirklich, glaube ich, eine der spannendsten Fragen tatsächlich, denn der französische Präsident wird ja auch in Deutschland immer so verkauft als derjenige, der in der Außen- und Sicherheitspolitik seine Domains exklusiv hat. Also hier wirklich exklusiv Entscheidungen trifft, wo ihm niemand reinredet, auch wenn er keine parlamentarische Mehrheit mehr hat oder ein Premierminister, der nicht überall mit ihm einverstanden ist. Das ist aber im Grunde genommen Gewohnheitsrecht. Also das ist in der Verfassung nicht so verankert. Und das heißt, dass wenn in Zukunft ein Premierminister Macron gegenüber sitzt, der aktiver werden möchte in der Außen- und Sicherheitspolitik, der zum Beispiel in der Ukraine Unterstützung eigene Akzente setzen will, der damit Politik oder Populismus machen möchte in Frankreich, dass er keine Bodentruppen in die Ukraine entsenden möchte, dann ist das durchaus möglich. Die französische Verfassung sieht den Premierminister als Garanten der nationalen Sicherheit vor. Es ist nicht ganz geklärt aus meiner Sicht, wenn ich mich richtig erinnere, verfassungsrechtlich, das weiß Frau Pornschlegel vielleicht besser, wer in den französischen Ratsverhandlungen für Frankreich verhandelt, ob das wirklich immer der Präsident sein muss oder ob auch nicht der Premierminister ein Wörtchen mitzureden hat. Das heißt, in dieser Außen- und Sicherheitspolitik, in der Ukraine-Politik, auch zum Beispiel in der Frage der Anerkennung eines Staates Palästina, könnte da auf Macron in den ihm verbleibenden Jahr, ich stimme da Hélène Kohl zu, dass wir ungefähr bis September noch in Frankreich tatsächlich außenpolitische Impulse und Initiativen haben. Danach sind wir im Wahlkampf, da wird nichts mehr kommen. Aber dass also jetzt in dem verbleibenden Jahr Macron da auch in solchen Fragen mehr Gegenwind bekommen könnte, vorausgesetzt natürlich, er schafft es nicht noch einmal, einen Premierminister zu nominieren, zum Beispiel den aktuellen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, der voll auf seiner Linie ist und ihm da nicht reinreden wird.
Birgit Holzer, knüpfen wir an das an, was Jakob Ross gerade gesagt hat. Wer wären denn mögliche Kandidaten? Also wen könnte Macron denn jetzt in die engere Auswahl ziehen, um als Premierminister zu dienen?
Also dafür gibt es, glaube ich, noch einen Artikel im Tagesspiegel bald zu lesen. Genau. Sébastien Lecornu gilt schon als einer der großen Favoriten, war das auch die beiden letzten Male, als es darum ging, Premierminister zu ernennen schon. Er ist ein enger Vertrauter von Emmanuel Macron. Er kann vielleicht diese Brücken bauen. Es wird darauf ankommen, dass die Sozialisten so eine Regierung dulden, zumindest jetzt mal, um ein Haushaltsgesetz durchzubekommen. Da steht Sébastien Lecornu vielleicht ganz gut da. Man hat bei Macrons Entscheidungen eigentlich auch gesehen, dass er sehr gern loyale Premierminister, loyale Menschen um sich herum hat, da kann er sich ganz sicher sein. Es gibt ansonsten aber auch noch andere Aspiranten, den aktuellen Justizminister Gérald Darmanin, der allerdings weiter rechts steht und für die Sozialisten sicherlich schwieriger wäre. Es gibt auch noch Leute eher aus dem linken Lager, wie der Wirtschaftsminister Eric Lombard, der allerdings diesen Budgetentwurf ausgearbeitet hat. Es ist also auch überhaupt kein Signal für neuen Aufbruch. Und auch selbst für die Linken ist so jemand, der ursprünglich vielleicht mal in Reihen war, aber jetzt mit Macron und dieser Mitte-Rechts-Regierung zusammenarbeitet, eigentlich nicht wirklich, hat eigentlich keine wirklich linke Identität mehr. Werden auch ein paar Frauen gehandelt. Catherine Vautrin, aktuelle Ministerin für Arbeit und Gesundheit. Oder jetzt eben Yael Braun-Pivet, die Präsidentin der Nationalversammlung ist. Also auch ein ganz interessantes Profil ist, weil sie keine reine Berufspolitikerin schon seit je ist und sich halten konnte, auch nach den Parlamentswahlen. Also hat sich da durchsetzen können. Sie hat gesagt, sie kandidiert nicht, aber sie sei bereit. Das ist jetzt mal so ein bisschen das Spektrum der Persönlichkeiten, die regelmäßig genannt werden. Es kommt eben darauf an, ob Macron jetzt jemanden ernennen möchte, der ihm nahesteht und dann eben einmal mehr versuchen muss, irgendwie die nicht vorhandene Mehrheit auszubauen, also eben eine Mehrheit zu finden, zumindest für eine Duldung. Oder ob es tatsächlich vielleicht auch eine ganz neue Persönlichkeit noch. Aber also im Kommuniqué des Élysées stand, in den ganzen nächsten Tagen soll jemand ernannt werden. Es muss jetzt schnell gehen.
Sophie Pornschlegel, blicken wir zum Abschluss mal nach morgen. Morgen hält die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der Europäischen Union. Das tut sie natürlich in einem extrem komplexen Umfeld. Jetzt bricht Frankreich weg, da ist schon Polen, Spanien etc., die Niederlande genannt. Auch in Deutschland muss man gerade eher nach innen blicken. Was erwartest du dir von dieser Rede? Gibt es einen Impuls, dass die demokratische Mitte in Europa wieder zusammenrückt?
Ja, von der Leyen hat einen sehr schwierigen Job jetzt morgen. Es ist definitiv keine einfache Rede. Sie hat auch schon seit Anfang des Jahres wirklich eine schwierige Zeit gehabt. Sie hat auch eine Lungenentzündung, also auf persönlicher Ebene. Aber zwischen Merz, also dem Kanzler Weber bei der EVP und ihr, läuft es natürlich auch nicht besonders gut. Ehrlich gesagt konnte Weber Frau von der Leyen wahrscheinlich noch nie so richtig leiden. Sie hat es aber wirklich schwierig, also auch gerade, weil die Kommission ja nicht unabhängig vom Europäischen Rat handeln kann. Das würde ich hier ganz gerne nochmal sehr stark unterstreichen, weil ganz oft wird gesagt, ja, Frau von der Leyen macht nicht dies und das. Das Problem ist, sie arbeitet ja nicht im luftleeren Vakuum, sondern es müssen ja wirklich die Mitgliedsländer mit ihr gehen. Und wenn eben die Mitgliedsländer mit sich selbst beschäftigt sind oder sehr stark polarisierende Positionen vertreten, das hat man zum Beispiel beim EU-Israel-Assoziierungsabkommen gesehen, dass Spanien und Irland ganz klar auf der Seite der Palästinenser waren und Deutschland und Österreich ganz klar auf der Seite von Israel, dass man dann eben zu keiner Lösung kommt. Also diese Polarisierung zu überwinden ist für sie die Aufgabe. Und bei der Rede morgen wird sie hoffentlich zu Mut und Verantwortung aufrufen und sagen, wir brauchen jetzt hier ein starkes Europa, weil transatlantische Partnerschaft ist auch nicht das, was sie mal war. Wir haben Russland vor der Tür und China ist auch da. Also es sind uns wenige Länder außerhalb Europas freundlich, schauen uns freundlich zu, sondern genau, wir müssen da schon sehr abwehrbereit sein. Jetzt nicht nur unbedingt militärisch, aber wir müssen schon schauen, wo wir bleiben. Und das können nur die Mitgliedstaaten tatsächlich, die mit der Kommission zusammenarbeiten. Und ein letzter Punkt, den habe ich schon genannt, aber der EU-Haushalt, der jetzt verhandelt wird, ist wirklich ganz wichtig, weil da kommt es drauf an, auch wie die Prioritäten in den nächsten Jahren gesetzt werden. Und die Prioritäten sind Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit natürlich, aber da muss jetzt auch genügend Geld dahinter sein, damit man auch wirklich was machen kann auf europäischer Ebene.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses High Noons angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Hélène Kohl hier im Studio, bei Birgit Holzer in Paris, bei Sophie Pornschlegel in Brüssel und bei Jakob Ross in Baden-Württemberg. Vielen Dank auch an Hilda Lücker, die die technische Betreuung hier im Studio übernommen hat. Vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie mit dabei waren. Und der nächste High Noon findet nicht online hier im Studio statt, sondern am Sonntag um 14 Uhr beim Land- und Genussmarkt des Tagesspiegels. Sie können also direkt vor Ort mit dabei sein. Thema der Diskussion wird dann sein Trump 2, ein schlechter Deal für Deutschland. Und die Gäste werden sein Julia Friedlander, die Geschäftsführerin der Atlantikbrücke, Stormy Annika Mildner, die Direktorin des Erspen-Instituts in Deutschland, Lars-Hendrik Röller, der ehemalige wirtschaftspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und mein Tagesspiegel-Kollege Christoph von Marschall. Für den Land- und Genussmarkt können Sie sich auf der Website des Tagesspiegels anmelden. Ich würde mich sehr freuen, Sie am Sonntag zu sehen. Bis dahin, alles Gute. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.